Wir leben hier auf einem Pulverfass. Dieser konkrete Täter ist sogar noch eine halbe Stunde vor seiner Tat von der Polizei videoüberwacht worden und man hat ihn frei laufen lassen. Hier wird der deutsche Pass den Leuten förmlich hinterhergeworfen. Herr Merz hat gesagt zum deutschen Volk, wir müssen auch mal auf was verzichten. Ich bin bereit, auf was zu verzichten, nämlich auf Friedrich Merz.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute zu Gast bei uns ein gern gesehener Gast, Peter Hane, der Kult-ZDF-Moderator, Bestseller-Autor. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für dieses Sommerinterview. Es ist noch nicht allzu lange her, da ist unweit von uns entfernt beim Tiergarten. Wir sind hier mitten in Berlin, hinter uns sehen Sie übrigens die Schweizer Botschaft, unweit entfernt das Kanzleramt, Paul-Löbe-Haus, wo alle Bundestagsabgeordnete sitzen, also im Zentrum der Macht dieses Attentat beim CSD, Christopher Street Day. Ein Mann hat eine Frau getötet, mehrere Personen verletzt, islamistisches Motiv, libanesischer Hintergrund des Täters, deutsche Staatsbürgerschaft, mit ein bisschen Distanz jetzt, Herr Hane. Was geht Ihnen durch den Kopf? Was sind da vielleicht die zentralen Erkenntnisse von diesem Attentat?
Naja, wenn man bedenkt, dass das unmittelbar hier in unserer Nähe war, alles doll abgesichert und trotzdem konnte so etwas passieren. Und wenn man sich das jetzt alles nochmal in Ruhe vor Augen führt, es liegt daran, dass wir in Deutschland inzwischen Gesetze haben, die den islamistischen Terror völlig verharmlosen, verniedlichen und nicht ernst nehmen. Es handelte sich bei dem Täter um einen bekannten, namentlich bekannten Gefährder. Davon leben allein in Berlin 900, in Gesamtdeutschland 9000. Das heißt, wir leben hier auf einem Pulverfass. Dieser konkrete Täter ist sogar noch eine halbe Stunde vor seiner Tat von der Polizei videoüberwacht worden. Man wusste ganz genau, dass er sein Haus verlassen hat, das auch unmittelbar hier am Tiergarten ist. Man wusste, er ist als islamistisch indoktriniert, aufgeladen durch eine Hinterhofmoschee und man hat ihn frei laufen lassen. Man hat ihn nicht in Sicherheitsverwahrung genommen, man hat ihn nicht in U-Haft gesetzt, obwohl er einen Gerichtsprozess eigentlich vor sich hatte. Ja, man hat dann noch nicht mal das Fahndungsfoto von ihm veröffentlicht, weil das aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht geht. Und jetzt sage ich mal, was mir durch den Kopf geht. Wir haben heute die sogenannten Reichsbürger, die außer mit Rollator und Armbrust überhaupt weder bewaffnet sind noch irgendwas gemacht haben. Die sitzen seit 2 Jahren in U-Haft, ohne Prozess. Es gab einen Michael Ballwerk, der hier unmittelbar, wo wir stehen, seine riesige Millionendemonstration hatte, in U-Haft genommen wurde, 9 Monate ohne Prozess, ohne alles. Wir haben die Corona-Ärzte, die heute noch in U-Haft sitzen oder nach einem Urteil in Haft. Das heißt, diese Leute werden nach deutschem Recht festgehalten und Islamisten können hier frei rumlaufen. Und dann haben wir einen Bundeskanzler und wir können ja unmittelbar hier das Kanzleramt hinter den Bäumen sehen, der dann noch sagt, oh, das war, wenn man so Witze macht über die queere Bewegung und wenn man böse Redensarten macht über alles Woke und über den Regenbogen, dann kommt eben der Terror. Ich frage mich langsam, sind wir als Deutsche überhaupt noch normal? Wissen wir eigentlich, was auf dem Spiel steht? Wir leben auf einem Pulverfass und ich habe 1975 bis 80 die Zeit der RAF, Rote Armee Fraktion, den Linksterrorismus, als Journalist in ihrem Alter damals persönlich hautnah erlebt. Was wir jetzt haben, ist in meiner Meinung schlimmer als das, was damals die RAF war. Mit einem Unterschied. Im Kampf gegen den Linksterrorismus haben alle Politiker, damals noch in Bonn, die verfeindet waren, wie Strauß, Brandt, Kohl, Schmidt, Genscher, die waren untereinander, persönlich sogar und politisch verfeindet, alle zusammengestanden. Heute schiebt man den Islamismus auf die rechte Seite und sagt, im Endeffekt ist ja die AfD schuld. Und wenn es die nicht gäbe, hätten wir keinen Hass und keine Hetze und alles wäre gut. Ich kann nur sagen, meine Bilanz ist, Deutschland ist hochgefährdet. Einmal von einer kämpferischen Ideologie, aber zum anderen vom totalen Wahnsinn der unfähigen Herrschenden.
Wie beurteilen Sie generell die Rückmeldungen, die Reaktionen, die Wortmeldungen, Politik, vielleicht auch Medien, Aktivisten, LGBTQ-Bewegung? Was ist Ihnen da aufgefallen, vielleicht sogar missfallen? Was halten Sie von den Reaktionen nach diesem Anschlag von Berlin?
Ja, das ist ja diese unglaubliche Verharmlosung, dass man das Wort Islamismus überhaupt gar nicht in den Mund nimmt. Das sind die alternativen Medien, die einmal forschen, was sind eigentlich die Hintergründe? Dass ich doch wissen muss, dass eines der Kernthemen des Islam und auch des Koran es ist, nach dem Motto, alles, was hier queer und schwul und so weiter ist, ist vom Teufel, um es mal plastisch zu sagen. Das heißt, da, wo der Islam die Mehrheit hat und damit die Herrschaft, also ob das Saudi-Arabien ist, Irak, Iran, wo auch immer, ja, da werden die Leute, die hier queer durch den Tiergarten marschieren, mit ihren Regenbogenfahnen, entweder vom Hochhaus gestürzt oder gesteinigt oder an den Baukran. So deutlich muss man es doch mal sagen. Das ist eine der Kerndinge des Islams. Es geht doch nicht um die Verteufelung von irgendwelchen Personen hier in Deutschland, sondern um die Realität, um den Realismus. Das wird alles verniedlicht. Und ich bleibe dabei, wo im Hirn gibt es die Zelle, die so etwas deutlich macht, zu sagen, in Wahrheit ist es schuld, dass wir hier Witze machen über Schwule und auf der anderen Seite, das ist alles von rechts. Es hat damit überhaupt nichts zu tun. Das heißt, wir brauchen eine tolerante Gesellschaft, aber die Toleranz hat auch Grenzen. Und Grenzen, wenn es um Ideologie und Gewalt geht, dann hört jeder Spaß auf. Und dieses jetzt hier so zu verniedlichen, wie es die Presse gemacht hat, der Mainstream, wie es, ich meine, die queere Bewegung müsste doch jetzt aufschreien. Nein, was machen sie? Sie sagen jetzt die Love Parade und andere Veranstaltungen ab, weil sie sagen, wir sind nicht mehr sicher. Statt die Konsequenz zu ziehen, von der Politik zu fordern, dem Islamismus in Deutschland endgültig mal ein Ende zu setzen. Und das heißt abschieben, abschieben, abschieben. Und interessanterweise, lieber Roman Zeller, wir haben ja eine Schlüsselwahl in Sachsen-Anhalt. Jetzt plötzlich kommt der CDU-Spitzenkandidat. Ja, wir müssen jetzt scharfe Gesetze, wir müssen die alle abschieben. Und er stimmt jetzt quasi für Remigration. Das hat man der AfD vor 3 Wochen noch vorgeworfen, nach dem Motto, ihr seid nicht verfassungsgemäß, weil ihr das fordert. Jetzt fordert es plötzlich die CDU, obwohl man genau weiß, dass sie es niemals umsetzen wird. Das ist Volksverdummung, das ist Verarschung des Volkes.
War interessant, noch eine Klammerbemerkung vielleicht. Dieser Täter war deutscher Staatsbürger. Frank Urbaniok hat in der Weltwoche, der berühmte Starpsychiater, hat in der Weltwoche geschrieben, ja, man müsse vielleicht sogar diskutieren, dass das Entzug des Bürgerrechts jetzt langsam auf den Tisch kommt. Müsste man nicht noch einen Schritt weiter gehen? Wenn Sie sagen, Ausschaffungen, Ausweisungen, Landesverweisungen, müsste man da nicht auch diskutieren? Vielleicht hat man bei einem vorhergehenden Schritt schon einen Fehler gemacht, bei den Einbürgerungen, müsste man nicht auch das diskutieren? Oder ist das zu weit für Sie?
Nein, das ist ja, sagen wir mal so, jeder Arzt ist doch nur in seiner Therapie erfolgreich, wenn die Diagnose anständig gemacht wird. Das heißt, die Diagnose ist genau die. Wie können solche Menschen überhaupt nach Deutschland reinkommen? Wer kontrolliert denn die Einreise? Und der Höhepunkt ist ja, und Sie bringen es ja auf den Punkt, er war Deutscher. Das heißt, hier wird der deutsche Pass den Leuten förmlich hinterhergeworfen. Wir stehen hier vor der Schweizer Botschaft. und ist ja die zentralst gelegene Botschaft in Deutschland, direkt neben dem Kanzleramt. Keine Botschaft ist mitten im Regierungsviertel, so wie die Schweiz. Ja, die Schweiz ist für mich doch ein Vorbild, was die Einbürgerung angeht, mit 1000 Hürden, die man überwinden muss, wo zum Schluss noch in einem Dorf wahrscheinlich eine Volksabstimmung stattfindet, ob der jetzt hier einen Pass kriegt oder nicht. Die Hürden in Deutschland sind doch gleich null. Es wird einem der Pass hinterhergeworfen. Es gibt sogar, nicht wahr, das hat alles mit links nichts zu tun. CDU und CSU sind für mich die Schlüsselparteien. Sie haben die meisten Innenminister in Deutschland. Die sind dafür zuständig. Wenn aber der Innenminister von Bayern, sowohl der Bundesinnenminister als auch der dortige Landesinnenminister, sich rühmen, ja, in Bayern haben wir eine große Einbürgerungsrate und wir machen das alles. Da stehen einem doch die Haare zu Berge. Hier werden Leute eingebürgert, ohne dass kontrolliert wird, wie sie eigentlich denken und was ihre Weltanschauung ist. Dann haben sie plötzlich diese hochkriminellen Ideologen als Deutsche. Für die gilt das deutsche Recht. Ja, kein Wunder, dass die Leute, und jetzt haben wir ja die Umfrage, gerade aktuell, wo wir uns jetzt hier sprechen, nur noch 17% der Deutschen haben Vertrauen in die Institutionen des Staates. Das heißt, 83% Misstrauen der deutschen Politik, der deutschen Regierung, den Gerichten und der Polizei. Schlimmer kann es doch gar nicht gehen.
Und was glauben Sie, was ist das zentrale Problem dafür? Warum vertrauen die Deutschen nicht mehr den Vorgesetzten quasi, die sie ja eigentlich gewählt haben? Komplettes Missverständnis. Eigentlich ist das Volk ja der Vorgesetzte. Also was ist doch das Kernproblem? Warum misstraut der Chef, der Souverän, seinen Politikern, denen, die es gewählt hat?
Ja, weil sie gemerkt haben, sie können nichts. Es sind Loser, es sind Versager. Nehmen wir nur, wenn wir hier ins Kanzleramt gucken. Hier gab es die große Pressekonferenz. Herr Merz bildet sein Kabinett um. Da hat man jetzt gedacht, jetzt kommt da irgendwo der große Knüller. Und wer steht neben Herrn Merz, als er das verkündet? Ein Herr Amthor. Ich weiß nicht, aber den Schweizern wird er auch bekannt sein. Das ist dieser Jungpolitiker aus Mecklenburg-Vorpommern, der schon mit Manschettenknöpfen zur Welt gekommen ist. So ein völliger, wie soll ich sagen, Funktionärstyp, wie es schlimmer gar nicht geht. Das soll die Innovation sein. Kein Unternehmer, niemand, der uns jetzt zuhört, vor allem nicht in der Schweiz, würde seine eigene Firma so zugrunde richten, wie Herr Merz gerade das Kabinett. Er holt einen Gesundheitsminister, der noch vor einem Jahr gesagt hat, nicht er kann keinen Minister, sondern der hat gesagt, ich kann keinen Gesundheitsminister. Der ist jetzt der neue Gesundheitsminister. Er holt einen Verkehrsminister, dessen Akquise und Expertise es ist, hier zusammen mit dem damaligen CSU-Minister Scheuer diese Mautmillionen in den Sand gesetzt zu haben und der das größte Milliardengrab der Welt verantwortet, nämlich Stuttgart 21, also diesen Bahnhof, der nie fertig wird. Da war er der Lobbyist. Der ist jetzt der neue Verkehrsminister. Dann haben Sie einen neuen Fraktionsvorsitzenden. Wir stehen ja jetzt hier unmittelbar, Sie haben es angesprochen, vor dem Paul-Löbe-Haus und vor diesen ganzen Gebäuden, wo die Abgeordneten sind. Hier soll jetzt also ein Mann namens Thorsten Frey die CDU-CSU-Fraktion führen und zur Blüte bringen, der aber hier nebenan im Kanzleramt, wo er der Kanzleramtsminister war, total versagt hat. Das heißt, Herr Merz schiebt auf einem Schachbrett die gleichen Figuren, die alles Versager und Loser sind, hin und her. Das merken die Leute inzwischen. Wir werden unter Niveau regiert. Wir werden ausgeplündert. Das heißt, die Steuerlast, die Abgabenlast wird immer höher. Und während die politische Parallelgesellschaft sogar zeitnah, also im gleichen Zeitpunkt, in Bayreuth sich sonnt in den Wagner-Festspielen, passiert hier im Tiergarten das Attentat. Und es sind alles Fehler des Staates, angefangen von der Einreise über die Einbürgerung bis zu der mangelnden Sicherheit. Und gleichzeitig geht nebenan in Bayreuth, in Coburg, der Nachbarstadt, einer der traditionsreichsten Spielwarehersteller Deutschlands pleite. Hier haben sie mal in einer Nacht alles zusammengeballt, dass die Menschen natürlich jetzt langsam nervös werden. Und jetzt sagen sie, jetzt gibt es nur noch eine Flucht. Das ist die Wahl der AfD. Und jetzt versucht dieser Staat mit diesen Altparteien, die plötzlich alle zusammenhalten, von extrem links bis hin zu CDU, CSU, versuchen, die Opposition in Deutschland zu zerstören und mundtot zu machen.
Wie lange, glauben Sie, sind SPD und CDU, wo Sie jetzt gesagt haben, da sind die Umfragewerte ja bekanntlich im Keller, wie lange, glauben Sie, haben die noch politisches Gewicht? Sind die politisch tonangebend in Deutschland? Was prognostizieren Sie da?
Ich prognostiziere, dass wenn man eine richtige freie Demokratie hätte, also etwas wie die Schweiz es kennt und wie eigentlich jedes andere westliche Land auch, dann wären die schon längst weggefegt. Sie halten sich ja nur noch an der Macht, indem sie die Opposition gar nicht erst zur Geltung bringen. Das heißt, wir haben in Niedersachsen, nur ein Beispiel, in dem Land Niedersachsen jetzt die Situation, dass AfD-Leute gar nicht kandidieren dürfen. Das heißt, sie werden von vornherein ausgeschlossen. Das heiligste Recht der Demokratie für den Souverän, nämlich das Volk, ist das aktive und passive Wahlrecht. Das wird jetzt einfach, da sitzt so ein Kaffeekränzchen zusammen und sagt, ach, soll der jetzt kandidieren? Ach nein, ach, so mit Begründungen, die haarsträubend sind, weil ein Politiker sagt, ich will nicht, dass die Staatsflagge Schwarz-Rot-Gold durch den Regenbogen ersetzt wird. Das ist nicht die Fahne Deutschlands. Deswegen ist er nicht mehr auf dem Boden der Verfassung. Ja, sind wir denn verrückt geworden? Und hier wird die Opposition von vornherein weggedrängt. Und ich habe immer im Hinterkopf einen Satz, den mir ein Zeithistoriker an der Universität in Stanford, Kalifornien, ist ja eine ganz linke Universität, mal gesagt hat. Der hat gesagt, wenn es für die Opposition keinen Raum mehr gibt, dann kann man nicht mehr von Demokratie sprechen. Sie haben es hier in Deutschland, in Berlin, wenn wir auf den Reichstag gucken, den ich ja jetzt sehe bei mir, hat die Opposition, nämlich die AfD, den kleinsten Fraktionssaal, den es überhaupt gibt. Wo die sitzen, ganz eng zusammengefercht wie in der Sardinenbüchse. Da wird es ja schon bildlich deutlich, dieses Wort, kein Raum für die Opposition. Man lässt ihr nirgends, wo sie kommen, in keiner Talkshow mehr vor. In den Mainstream-Medien werden sie verschwiegen oder bekämpft. Und die Medien und auch die Altparteien merken nicht, dass sie damit das genaue Gegenteil erreichen. Sie machen uns, die Alternativmedien, dadurch erst groß und stark. Denn wir werden mehr, nicht die anderen. Und die Opposition wird immer stärker.
Was würden Sie sagen, wie würden Sie generell den Formstand der AfD einschätzen? Es sind bald Wahlen, Sie haben es angesprochen, Sachsen-Anhalt wählt. Da ist man nicht ganz, aber nahe bei einer absoluten Mehrheit. Ist man bei der AfD gut aufgestellt? Ist man vielleicht sogar schon so weit, dass man Regierungsverantwortung übernehmen kann, realistischerweise? Wie würden Sie das, Sie beobachten ja die AfD doch einigermaßen intensiv, wie würden Sie diese Partei aktuell einschätzen?
Also schlimmer als das, was wir jetzt haben, geht ja wohl gar nicht. Also wenn ich mir hier das Kanzleramt angucke und diejenigen, die um den Kabinettstisch sitzen, also Entschuldigung, da kann ich auch meine Mutter mit 99 dahinsetzen. Das ist eine schlichte Hausfrau gewesen. Ich sag's mal ganz platt. Hier sitzen doch keine Experten mehr, keine Könner mehr, keine Leute mit Lebenserfahrung, mit Berufserfahrung, sondern hier sitzen Leute, die von irgendwer, die sich hochgedient haben in den Parteien und führen jetzt eines der wichtigsten Länder der Erde. Schlimmer geht's ja schon gar nicht mehr. Aber die AfD hat, sie hatten jetzt hier den Demokratiekongress, hier übrigens in dem Gebäude, vor dem wir stehen. Wenn ich mir die ersten drei Reihen dort angucke, ich glaube, Roger Köppel war auch da, dann Martenstein und so weiter als Journalisten, dann aber auch ein Hans-Georg Maaßen und wie sie alle heißen. Und wenn ich mir die führenden Leute der AfD angucke, ich will ja hier nichts verherrlichen, aber das sind Leute, denen ich sofort zutraue, hier regieren zu können. Wie kann ich denn sagen, eine Frau Weidel als eine hochgebildete Ökonomin und eine Frau, die ja Durchsetzungskraft symbolisiert, wenn man sie hört und wenn man sie sieht. Ein Kupala, der Handwerker ist, ein Familienunternehmer, die stehen alle mit beiden Beinen auf der Erde, mit gesundem Menschenverstand. Wieso sollen die nicht regieren dürfen?
Interessant ist ja aber, und das war bei gewissen Themen war das bemerkenswert, beispielsweise Nahostkonflikt, Iran, Da war man sich nicht einig. Es gab auch dieses fast schon Kultinterview von Roger Köppel mit Björn Höcke, wo dieses Zitat fiel, Westdeutsche seien deutschsprechende Amerikaner. Da gab es auch innerhalb der AfD einen Aufschrei, die einen fanden das ganz schlimm, die anderen fanden das richtig. Wie einig ist sich diese Partei? Oder vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, wann gibt es eine Parteiteilung in West und Ost der AfD?
Also, für mich ist das nur lebendige Demokratie und der echte Beweis, die AfD ist die einzige Volkspartei, die wir in Deutschland noch haben. Alles andere sind Kaderparteien, wo sich keiner mehr wagt, einen Mucks zu sagen. Auf den Parteitagen jubeln sie doch diesen Versagern zu. Es wird immer gesagt, Merkel sei an allem schuld. Heute heißt es, Merz ist an allem schuld. Nein, die gesamte CDU und noch schlimmer die CSU bei Söder ist ja noch viel schlimmer. Da wagt keiner mehr, seine eigene Meinung zu sagen und zu vertreten. Alle kuschen um der Macht willen, um der eigenen Posten willen. Ich finde diesen Meinungspluralismus innerhalb der AfD geradezu vorbildlich. Natürlich gab es früher, ich mache das ja seit 50 Jahren, wenn ich mir an die alte CDU oder CSU noch denke, da gab es Flügel, die waren weit auseinander, der Sozialflügel um Blüm. Dann gab es um einen Mann wie Dregger, diese knallharte, da haben sie immer gesagt, Stahlhelm-Fraktion. Also das waren die knallhart rechten, nationalbewussten Patrioten. Alles unter dem Dach einer Partei. Das erleben wir jetzt bei der AfD. Das fällt nur auf im Augenblick. Auch das Zitat von Höcke, auch das, was Roger Köppel rausgearbeitet hat bei der AfD, das fällt jetzt nur plötzlich auf, weil wir das bei den anderen nicht mehr kennen. Wir haben verlernt, dass wir miteinander, wir diskutieren ja schon nicht mehr miteinander. Das heißt, es gibt ja Politiker, die reden gar nicht mehr miteinander. Man hört sich nicht mehr zu. Man schließt den anderen sofort von der Debatte aus und wen man von der Debatte ausschließt, schließt man zum Ende auch von der Wahl aus. Und dasselbe haben wir doch jetzt. Das heißt, für mich ist lebendige Volkspartei das, was gegenwärtig die AfD bietet, nämlich, dass innerhalb der Partei auf Flügeln diskutiert wird. Und wenn ich das jetzt zusammennehme, West und Ost, dann kann ich nur sagen, wenn ich mir was backen müsste, ich kann nur immer sagen, ich war nie in einer Partei, ich mache auch für keine Partei Reklame, muss ich gar nicht, sondern wenn ich mir jetzt als politischer Journalist nach 50 Jahren was backen müsste, dann wäre es eine Doppelspitze Weidel-Kupala, nämlich eine westorientierte Ökonomin, die auch noch Chinesisch spricht und weltweite Kompetenz hat, und auf der anderen Seite einen im Osten sozialisierten, wunderbaren Handwerksmeister, Familienbetrieb, bodenständig. Was Idealeres gibt's doch gar nicht. Und die AfD hat das, was die CDU früher immer hatte, von Adenauer an. Die Westbindung bejahen, aber gleichzeitig den Faden nach Moskau nicht abreißen. Eines der Hauptprobleme der Zukunft wird sein, dass der Satz weg muss, Russland ist auf ewig unser Feind. Die CDU erklärt, Russland ist auf ewig unser Feind. Und sie schrauben die Rüstungsindustrie hoch in einer dramatischen Weise. Und man hat manchmal schon den Eindruck, als würde sich Merz und Söder und ihre Regierung nur noch durch einen Krieg retten können, dass man sagen kann, wenn Spannungsfall ist, gibt es keine Wahlen mehr, wir bleiben hier alle an der Macht. Wir sind doch wahnsinnig. Warum haben wir das nicht für was? Die Schweiz, hier haben wir die Botschaft, hier weht die Schweizer Fahne. Schweiz steht für Neutralität und für Diplomatie. Das hat Deutschland als Diplomatie nach dem Krieg auch gemacht. Nach dem Motto, wir beteiligen uns an keinem Krieg mehr nach der deutschen Geschichte, aber wir wollen verhandeln, verhandeln, verhandeln. Das heißt zu Deutsch, dann müssen wir heute mit Moskau reden.
Jetzt haben Sie die Schweiz definiert, was die Schweiz ist. Was ist eigentlich Deutschland? Was müsste Deutschland sein? Was wäre in Ihrem Sinne Deutsch? Was ist noch Deutsch? Wie würden Sie das beantworten?
Ja, das wird immer schwieriger.
Das vollständige Video finden Sie jetzt auf weltwoche.ch und weltwoche.de. Den Link dazu finden Sie in der Beschreibung.